Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Er rief, ich bring dich um, stürmte quer durch die Klasse und dann habe ich mich dazwischen gestellt. Und dadurch, dass der Schüler noch so aggressiv war, hat er dann geschafft, mich mit dem Cuttermesser zu treffen.
Gewalt im Klassenraum, wie sie dieser Lehrer hier erlebt hat, das ist in den vergangenen Jahren ein immer größeres Problem geworden. Gerade haben wir das ja auch in den Nachrichten gehört. Und vor allem bei der Verarbeitung dieser Erlebnisse fühlen sich viele Lehrer alleine gelassen.
Was im Nachgang sehr deutlich wurde, war dann die psychische Belastung oder der Schock, den man erstmal in der Situation hat. Eigentlich musste ich das dann mit meinem Umfeld besprechen, aber dass sich jemand da wirklich gekümmert hätte, war nicht der Fall.
Und darum soll es heute auch unter anderem hier gehen in Campus und Karriere. Ich bin Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Beschimpft, gemobbt oder direkt körperlich angegriffen. Gewalt gegen Lehrer kann sehr unterschiedlich aussehen und zieht sich durch alle Altersstufen und Schulformen. Vor 2 Jahren hat der Verband Bildung und Erziehung Zahlen präsentiert, die erschreckt haben. Fast jede 2. Schulleitung gab in einer Umfrage an, dass es in den vergangenen Jahren Gewalt gegen Lehrkräfte an ihrer Schule gegeben hat. Jetzt hat der VBE wieder nachgefragt und es zeigt sich, dass sich die Situation offenbar noch verschärft hat. Demnach geben 60% der Schulleiter an, in den vergangenen 5 Jahren Gewalt an ihrer Schule erlebt zu haben. Also nochmal 10% mehr als vor 2 Jahren. Darüber möchte ich sprechen mit Udo Beckmann, dem Vorsitzenden des VBE. Herr Beckmann, wie erklären Sie sich, dass die Gewalt gegen Lehrer offenbar so stark ansteigt?
Nun, wir wissen ja, dass Schule ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Wir stellen in der Gesellschaft insgesamt eine Verrohung fest. Wir wissen auf der anderen Seite, dass die Schulen ihren Erziehungsauftrag nicht erfüllen können, weil es nicht nur an Lehrkräften mangelt, sondern weil wir auch die mangelnde Unterstützung haben durch Schulpsychologen, durch Schulsozialarbeit, was dringend erforderlich ist. Also hier haben wir viele Defizite im Schulbereich, die mit dazu beitragen.
Was genau berichten Ihnen denn die Lehrer? Wie spielt sich Gewalt im Klassenzimmer ab?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt direkte psychische Gewalt, also Beschimpfen, Bedrohen, Beleidigen, Belästigen. Oder das, was auch sehr stark ist, dass diese Arten der Gewalt zunehmend auch im Internet stattfinden. Und natürlich auch der körperliche Angriff, das heißt Boxen, Treten, Schlagen an den Haaren ziehen etc. Also die gesamte Palette.
Welche Unterschiede gibt es da zwischen den Schulformen?
Ja, wir stellen fest, dass insbesondere das Thema Cybermobbing eine Gewaltform ist, die wir vor allen Dingen an den weiterführenden Schulen feststellen, also nach der Grundschule. Wir stellen aber auf der anderen Seite fest, dass im Bereich der Grundschule wir eine Zunahme haben von körperlichen Angriffen. Hier haben wir 2018 festgestellt, dass das 26% der Schulleitung zurückgemeldet haben. In diesem Jahr sind es 34%.
Ja, wenn wir dabei bleiben, das war für mich auch auffällig, dass die Schulform, bei der es am häufigsten zu direkter physischer Gewalt kommt, die Grundschule ist. Wie erklären Sie sich das?
Nun, das hat sicherlich damit etwas zu tun, dass gerade kleine Kinder sich oft nicht anders zu äußern wissen, wenn ihnen was nicht passt, als mit dieser Art sich nach außen zu äußern oder sich gegenüber der Lehrkraft zu äußern. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass wenn eine Schule einen Erziehungsauftrag erfüllen soll, dass die Lehrkräfte mit diesen verschiedenen Problemen, die auf sie zukommen, bei der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler nicht allein gelassen werden, sondern dass sie eben gerade die Unterstützung durch andere Professionen haben, wie ich es gerade genannt habe, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und so weiter.
Ist das das Einzige, was Sie sich zum Schutz der Lehrerinnen und Lehrer wünschen würden oder würden Sie sich dann noch mehr Engagement auch der Landesregierung wünschen?
Naja, das, was ich mir wünsche, ist vor allen Dingen, dass die Politik in der Gesellschaft nicht überhöhte Erwartungen an Schule schürt und sie aber gleichzeitig bei der Ausstattung im Regen stehen lässt. Der zweite Punkt ist, dass wenn es Angriffe gegen Lehrkräfte gibt, dass Lehrkräfte einen Anspruch darauf haben, vom Dienstherrn juristisch und psychologisch begleitet zu werden. Der dritte Punkt ist, wir brauchen ein vereinfachtes Meldeverfahren und einen Anspruch der Lehrkraft, dass diese Vorfälle erfasst werden, damit wir bei den Landesregierungen, in den Schulministerien endlich zu konkreten Fragen kommen. Wir haben ja nicht erhoben, wie viele Vorfälle gibt es an der einzelnen Schule, sondern wir haben ja befragt, ob es solche Vorfälle gibt. Und ich finde, die genaue Erhebung der Zahl an Vorfällen ist Aufgabe der Politik, weil es sie dann auch dazu zwingt, darauf entsprechend zu reagieren.
Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Es ist jetzt die zweite Umfrage, die Sie veröffentlichen zum Thema. Offizielle Statistiken gibt es aber nicht. Warum denn nicht?
Ja, wir haben ja 2016 die allererste Umfrage durchgeführt und damals haben wir unisono aus den Ministerien die Antwort gegeben, dies sei kein Thema, das seien allenfalls Einzelfälle. Das haben wir damals widerlegt und seitdem wir mit diesen Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat sich natürlich schon etwas bewegt. Wir merken das auch daran, dass immer mehr Lehrer sagen, dass es kein Tabuthema mehr ist. Und das ist auch ein Erfolg dieser Arbeit und dass man sich auch in den Landesparlamenten mit den Zahlen auseinandergesetzt hat und die administrative Politik aufgefordert hat, hier etwas zu tun.
Ein Problem, das also endlich angegangen werden sollte. Denn die Gewalt gegen Lehrer nimmt zu. Das hat eine neue Umfrage des Verband Bildung und Erziehung ergeben. Und darüber habe ich mit dem Vorsitzenden Udo Beckmann gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Seitdem die Corona-Zahlen hier in Deutschland wieder steigen, geht auch wieder das Gespenst des Homeschoolings um. Auch wenn Angela Merkel gestern zum Beispiel ja noch betont hat, dass man alles versuchen will, Schulschließungen zu vermeiden. Doch das ist nicht überall so.
Campus und Karriere. International.
In vielen Schulen in den USA findet Unterricht derzeit nämlich als Homeschooling statt. Und das ist ein großes Problem für Kinder mit Behinderung. Es gibt zwar schon lange ein Gesetz, das die Integration von Kindern mit Behinderung an öffentlichen Schulen vorschreibt. Vorbereitet ist man auf so eine Situation wie momentan allerdings nicht, berichtet Thorsten Teichmann.
Im US-Bundesstaat Tennessee ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit dem Sommer nur leicht zurückgegangen. Im Schnitt sind es immer noch 1.500 neue Fälle pro Tag. Die städtischen Schulen in Millington, nördlich der Stadt Memphis, haben das Schuljahr deshalb mit einer Mischung aus Frontalunterricht im Klassenzimmer und Fernunterricht von daheim begonnen. Doch für Schüler mit Handicap funktioniere der Ansatz nicht, erklärt der Schulrat James Griffin im Lokalfernsehen.
We're not talking about just being able to
Es geht ja nicht nur darum, lesen, schreiben und rechnen zu können, sondern diese Kinder müssen praktische Fähigkeiten im Alltag erlernen und das geht nur über ständige Wiederholung und persönliches Training. Schüler mit Handicap kommen in Millington deshalb jeden Tag in die Klasse. Denn grundsätzlich gibt es in den Vereinigten Staaten seit 1975 ein Gesetz, das gemeinsames Lernen für Kinder mit Handicap und Schüler ohne Behinderung an öffentlichen Schulen vorschreibt. Das heißt, zuerst wird entschieden, ob ein Kind mit besonderen Bedürfnissen integrierbar ist. Lehrer an regulären Schulen erstellen dann zusammen mit Experten und Eltern einen eigenen Lehrplan. Es gibt finanzielle Unterstützung von der Regierung aus Washington und in einigen Klassen auch zusätzliche Lehrer. Doch Corona hat diese erprobte Praxis plötzlich beendet. Joanne de Simon erzählte im vergangenen Sommer im Fernsehen, dass ihre Söhne Sebastian und Ben ohne Kontakt zu Klassenkameraden Rückschritte machen, wie beinahe alle Kinder. Doch Joanne hatte die Sorge, dass ihre Söhne wegen ihres Handicaps die Zeit nicht mehr aufholen können. Die meisten gebildeten Menschen konzentrieren sich darauf, dass die Pandemie irgendwann endet und das Leben weitergeht, wenn auch ein wenig anders. Mit dem Unterschied, dass unsere Zukunft ganz anders ausschaut. Es fehlte seit Wochen ein ganzes Umfeld von Lehrern, Therapeuten und Helfern. Michelle Williams erzählte, dass ihr Sohn Beck etwa dem Online-Unterricht nicht folgen kann. Der 17-Jährige kann nur eingeschränkt hören und sehen. Der Musiklehrer hat versucht, Zoom-Klassen anzusetzen, aber mein Sohn wusste gar nicht, wo er zuerst hinschauen sollte. Er wusste nicht, wer der Lehrer ist und wer sein Dolmetscher für die Zeichensprache. Viele US-Sender haben über Beispiele wie das von Michelle Williams und ihrem Sohn Beck berichtet. Das schiebt die Debatte über das gemeinsame Lernen in den USA neu an. Denn Washington hatte zwar die Rahmenbedingungen geschaffen, beteiligte sich aber schon vor der Pandemie zu wenig an den Kosten. Die Erfahrungen mit Inklusion waren von Schulbezirk zu Schulbezirk deshalb ohnehin sehr unterschiedlich. Von Hawaii bis New York haben Eltern Schulbezirke jetzt auf finanzielle Unterstützung verklagt, damit sie zumindest private Behandlungen und Unterricht bezahlen können, solange die Schulen geschlossen bleiben und die Rückschritte ihrer Kinder nicht noch größer werden. In Millington im Bundesstaat Tennessee haben Eltern und Lehrer dagegen gemeinsam entschieden, die Klassenräume für Schüler mit Handicap wieder durchgehend zu öffnen, so James Griffin.
To service the needs of their students, we've got to have them every day.
Um auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen, müssen wir sie jeden Tag sehen, um ihre Physiotherapie, ihre Sprachtherapie, aber vor allem um ihre sozialen Fähigkeiten wieder auf den Stand zu bringen, wie vor der Pandemie. Die Entscheidung bringt neue Gefahren mit sich. Gleich Mitte August mussten die Schulen in Millington melden, dass sich ein Mitarbeiter mit Corona angesteckt hatte. Es blieb ein Einzelfall, der aber zeigt, dass die Gesundheitskrise und die besondere Sorge um Kinder mit Handicap für Eltern, Lehrer und Schüler den Alltag auf absehbare Zeit bestimmen.
Ein Beitrag von Thorsten Teichmann. Und auch in Deutschland haben es Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen derzeit schwer. Deshalb hat die deutsche UNESCO-Kommission heute vor Rückschritten in der inklusiven Bildung gewarnt. Schulschließungen, neue Unterrichtsformen und mangelnde soziale Kontakte würden besonders diejenigen treffen, die individuelle Lernbedingungen benötigen. In Sachsen-Anhalt fehlt es an Polizistinnen und Polizisten. Das ist nicht neu und merkt man zum Beispiel an der hohen Zahl von Überstunden, aber auch an den Wartezeiten nach einem Unfall oder einem Einbruch. Die Gewerkschaften sagen, dass ein jahrelanger Sparkurs daran schuld sei, zusammen mit einem deutlichen Personalabbau. In manchen Jahren wurde an der Fachhochschule der Polizei zum Beispiel gar keinen neuen Anwärter eingestellt. Vor ein paar Jahren dann die Kehrtwende und die Ausbildung wurde wieder aufgestockt. 2017 war mit fast 700 Anwärterinnen und Anwärtern der stärkste Jahrgang seit 1990. Das Problem, fast jeder fünfte von ihnen hat die Ausbildung mittlerweile wieder abgebrochen. Woran das liegt, wollte Annette Schneider-Solis wissen.
Polizeikommissar-Anwärterin Lea Mucke.
Alles Gute.
Lea Mucke ist eine von fast 700 Polizeianwärterinnen und Anwärtern, die vor 3 Jahren ihre Ausbildung an der Fachhochschule der Polizei im sachsen-anhaltischen Aschersleben begonnen haben. Gleich nach dem Abitur. Polizistin war für die damals 19-Jährige der Traumberuf. Vor kurzem konnte Lea Mucke ihr Zeugnis und die neuen Schulterstücke entgegennehmen.
Es ist schon unbeschreiblich. Es sind jetzt 3 Jahre, die hinter einem liegen. Und das war eine harte Zeit, es war aber auch eine sehr schöne Zeit. Deswegen jetzt auch die Tränen. Aber das sind Freudentränen und ja, man ist schon sehr erleichtert, dass jetzt alles vorbei ist.
Lea hat es geschafft, doch das gelang nicht allen. Vom Mammutjahrgang mit knapp 700 Anwärtern wurden nur 540 in den Dienst übernommen. 150 schieden vorher aus. Eine Quote von über 20%. In den Vorjahren hatte sich eine Quote von rund 10% eingepegelt. Polizeigewerkschafter Uwe Bachmann macht dafür die hohen Einstellungszahlen verantwortlich, die politisch gewollt sind. Um aber 700 Stellen besetzen zu können, konnte die Schule nicht allzu wählerisch sein.
Da musste man natürlich ganz viele Kollegen und Kolleginnen nehmen, die gerade die Grundnorm erreicht hatten, aber die dann eben im Studium festgestellt haben, dass sie eben die Norm nicht erfüllen können. Dann kommt natürlich erst zustande, dass man Abbrecher hat, dass man Kollegen hat, die dann die Normen nicht erfüllen und praktisch dann sagen muss, okay, wir müssen uns von ihnen verabschieden, weil wir eine qualitativ hochwertige Polizei ausbilden wollen.
Einige merkten auch schlichtweg, dass sie sich für den falschen Beruf entschieden haben. Wieder andere mussten entlassen werden, weil sie mit dem Gesetz in Konflikt gerieten. Solche Fälle sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen, gesteht Rektor Frank Knöbler.
Also wir stellen junge Leute ein. Das ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Und viele erkennen eigentlich erst während des Studiums und der Ausbildung, was es für ein Beruf ist, den sie gewählt haben, der also staatstragend ist, der gewisse Pflichten auch mitbringt. Das ist eben kein Beruf wie jeder andere. Und ich finde es auch gut, dass wir hier über die 3 oder 2,5 Jahre auch noch selektieren. Und das ist auch im Interesse der Landespolizei. Und wer eben absolut nicht zu uns passt oder auch nicht passen will, sucht sich einen anderen Beruf oder geht.
Trotzdem sind die Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber gesenkt worden. Anders wären die Stellen nicht zu besetzen gewesen, mit denen langfristig auch die Zahl der Polizisten wieder erhöht werden soll. So wurde der Sporttest abgeschafft. Bewerber müssen nun nur noch das Sportabzeichen vorweisen, während der Ausbildung aber die Norm des Tests erfüllen. Sie müssen etwa in 12 Minuten mindestens 2050 Meter laufen, aus dem Stand 1,85 Meter weit springen. Die Schule kann nicht nur die 10 Besten von 100 Bewerbern nehmen, sondern die 50 Besten. Damit sinkt auch das Durchschnittsniveau. Auch das Einstellungsalter wurde nach oben verschoben. Das allerdings, weiß der Rektor, macht sich eher positiv bemerkbar. Lea Mucke gehört jedenfalls zu jenen, die mit guten Leistungen durch die Ausbildung gekommen sind und ist nun als Kommissarin in einem Magdeburger Streifenwagen unterwegs.
Die einzelnen Einsätze, die prägen einen schon. Man nimmt viel mit an Erfahrung, man schöpft daraus. Das sind halt auch so schon so Kleinigkeiten, dass man den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man einen schönen Tag wünscht. Die Leute freuen sich. Ich würde das jederzeit wieder machen. Also einmal von der Vielfalt her, ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen.
Auch in den nächsten Jahren muss die Hochschule vergleichsweise starke Jahrgänge ausbilden. Positiv allerdings, die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber steigt ebenfalls wieder an. Damit kann die Schule in ihrem anspruchsvollen Auswahlverfahren wieder etwas höhere Anforderungen stellen. Ob das dann ausreicht, um die Abbrecherquote wieder unter 10% zu drücken, bleibt abzuwarten.
Allein im Einzelbüro vor sich hinarbeiten und alle paar Wochen mal an seinen Chef berichten, das war einmal. Neueste Umfragen haben ergeben, dass mittlerweile fast 80% von Unternehmensleistungen in Teams erbracht werden. Doch Arbeiten in Teams und Gruppen, das hat auch so seine Tücken. Das hat wohl jeder schon mal erlebt. Es gibt Laute, es gibt Leise, es gibt diejenigen, die alles an sich reißen und die, die sich zurücklehnen. Darüber hinaus blühen manche in Gesellschaft und Kommunikation auf, andere müssen sich erstmal alleine für sich Gedanken machen. Weil das alles nicht so leicht unter einen Hut zu bekommen ist, sind Teams dann doch nicht so erfolgreich, wie man sich das manchmal wünschen würde. Auch das zeigen Studien zur Zufriedenheit und Engagement in Teams. Wie kann also ein erfolgreiches Team funktionieren und warum orientiert man sich dabei nicht an erfolgreichen Sportmannschaften, die ja davon abhängig sind, im Team zu funktionieren? Das haben sich auch Stefan Kermas und Mario Reis gefragt und das Buch Erfolgsfaktor Teamarchitektur geschrieben. Einer der Autoren, Stefan Kermas, ist jetzt bei mir im Interview. Hallo Herr Kermas.
Guten Tag, Herr Jungwirt, ich grüße Sie.
Herr Kermas, Sie kommen ja aus dem Sport, nämlich aus dem Hockey, zweifache Olympiasieger und 2 Jahre Nationaltrainer. Worauf kommt es denn an bei einem erfolgreichen Team?
Ich habe für mich immer so drei klare Buzzwords, um die sich halt viel drehen muss. Buzzword Nummer 1, natürlich, wir müssen über gemeinsame Ziele, über die gemeinsame Zielstellung, über eine gemeinsame Idee sprechen. Was wollen wir eigentlich erreichen und wie kann der Weg dahin womöglich aussehen? Zweiter Bereich, wer übernimmt auf dem Weg dorthin eigentlich welche Rolle und Verantwortung? Also wie klar definieren wir, was der Beitrag des oder der Einzelnen ist? Wofür gehen die Mitarbeiter eigenverantwortlich oder fremdgesteuert auch in die Verantwortung? Woran erkennt man das? Also ist die interne Zusammenarbeit eigentlich klar ausgerichtet? Und der dritte Bereich, vor dem sich so viele immer scheuen, wie gehen wir eigentlich mit Situationen um, wo es gefühlt man nicht so gut läuft? Also der berühmte Bereich der Konfliktbewältigung, der Streitkultur. Da ducken sich sehr viele weg in meiner Beobachtung und ja, Konflikte bloß nicht ansprechen oder sofort vom Tisch und Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Nein, das glauben wir nicht. Wir glauben, dass eine gesunde Streitkultur, eine gesunde Diskussionsfähigkeit zu jedem erfolgreichen Team dazugehört, weil nur aus Diskurs in unserer Wahrnehmung auch Innovation entstehen kann.
Ich habe das ja auch in der Anmoderation schon erwähnt. Oft ist ja jemand dabei, der dann querschießt oder irgendwie heraussticht in irgendeiner Art und Weise. Wie bekommt man denn alle Individuen so unter einen Hut oder geht das gar nicht?
Ich glaube, das muss gar nicht der Anspruch sein, dass alle Individuen gleich tanzen. Ich glaube, die Individuen müssen in die gleiche Richtung laufen. Das finde ich viel wichtiger. Aber ob der eine tanzt, der andere geht, der dritte rennt, hängt halt von meinem Buzzword Nummer 2 von diesen Rollen und Verantwortung ab. Das ist, glaube ich, gerade die Kunst, dass wir diese Heterogenität, diese Diversität auch in Teams nicht nur palabern, sondern auch mit klaren Funktionen bedienen. Und das ist ja immer die tolle Metapher aus einer Sportmannschaft. Mit 11 Robert Lewandowskis würde Bayern München nicht Meister werden, weil der hält hinten keine Bälle fest und der grätscht auch keinen gegnerischen Stürmer weg. Aber Tore schießen kann er halt gut. Das heißt, wir kommen immer wieder in diesen Bereich der Aufstellung. Welche Leute packe ich auf welche Position in Anführungsstrichen, weil sie ganz bewusst welche Fähigkeit haben? Das klingt relativ formal und so sehr stark orientiert. Und dann die zweite Frage, nach welchen Prinzipien arbeiten diese Menschen dann auch zusammen? Und natürlich muss ich irgendwie Grenzen haben und setzen. Und wenn Sie sagen, ja, da ist einer, der schreit da immer rum und der nimmt sich halt so wichtig und der grenzt da immer raus, so, ja, da muss ich gucken, wer reagiert darauf? Reagiert das Team darauf und sagt dem, ey Freundchen, ja, so nicht? Oder gibt es halt einen Teamchef, einen Trainer, einen Begleiter, eine Führungskraft, die halt diese Grenzen auch immer wieder einfordert und sagt, so Freundchen, ja, hier herrschen halt diese und jene Spielregeln und wer da rauskampft, der kriegt halt ein Problem. Also das sind halt diese ganzen dynamischen Prozesse, die so wahnsinnig schwer von außen raufzulegen sind und die halt dann in so Teamentwicklungsprozessen intern aber einfach gelebt und immer wieder angesprochen und immer wieder auch konzipiert werden müssen.
Wenn wir mal dann auf die Entscheidungsebene kommen, die ist ja auch in der Politik zum Beispiel angekommen, in Doppelspitzen, aber auch bei Rocket Internet zum Beispiel, dass die drei Samwer-Brüder da gleichberechtigt den Konzern leiten. Wie kann sowas denn funktionieren? Muss es am Ende denn nicht immer jemanden geben, der sagt, wo es lang geht, so wie Sie es ja gerade auch angedeutet haben?
Das widerspricht sich ja nicht. Und wenn ich das Konzept der Samwer-Brüder richtig verstanden habe, dann haben sie sich ja auch genau verschiedene Aufgabenbereiche gegeben, für den jeder mehr oder weniger allein verantwortlich ist. Und trotzdem wird halt gemeinsam gedacht. Und der Trend zur Teamführung selber in Teams, der rührt natürlich daraus, dass ich halt verschiedene Experten, sogenannte Könner habe, die halt für die jeweiligen Bereiche Spitzenklasse sind. Und wer halt glaubt, ich kann so eine komplexe Truppe wie so ein Unternehmen, Organisation halt alleine führen, weil ich halt alles glaube zu wissen, das ist schön und das ist ja auch total ehrgeizig und motivierend für den jeweiligen, aber wahrscheinlich sieht die Realität ein bisschen anders aus. Nicht umsonst gibt es ja auch dann in der nächsten Ebene verschiedene Vorstände, die mit verschiedenen Fachbereichen betraut sind. Also natürlich, keiner wird sich anmaßen, dass ich alles weiß. Und entscheidend ist natürlich, wie werden Entscheidungen getroffen? Aber ich meine, das war früher bei uns im Klassenzimmer schon die Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Ja, wir wählen mal den Klassensprecher. Und genauso wird es halt auch bei jeder Art der Teamführung in meinen Augen früh geklärt werden müssen, dass wenn sich halt mal die vermeintlichen Entscheider nicht einig sind, wer oder wie wird dann trotzdem am Ende eine Entscheidung getroffen? Weil wenn ich länger über den Entscheidungsprozess diskutiere und nachdenke, als über die eigentliche Arbeit, dann vergeude ich Zeit und packe zu wenig Arbeit in das, was eigentlich erfolgsrelevant ist.
Keine einfache Lösung für Teambuilding in Unternehmen. Der Sport als Vorbild für den Aufbau von Teams in Unternehmen, darüber habe ich mit Stefan Kermas gesprochen, der zusammen mit Mario Reis das Buch Erfolgsfaktor Teamarchitektur geschrieben hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Und das war's auch schon wieder mit Campus und Karriere heute. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop mit Anja Buchmann und meine Kollegin hat den Kabarettisten Max Giermann im Interview. Ich bin Mathis Jungloth und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.